Intensiv digital durchdacht. Willkommen bei Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Heute zum ersten Mal live und in Farbe Clemens im Gespräch mit Freelance-UX-Designer Jan Kors-Sanke. In seiner Freizeit fährt dieser gerne Querfeldeinrennen mit dem Fahrrad, wobei er pro Runde eine Flasche Bier trinkt. Zuletzt wurde er Zweiter. Jetzt dürft ihr raten, ob er ein schneller Trinker oder ein schneller Radfahrer ist. Viel Vergnügen!
Hallo! Hallo Jan, ich grüße dich herzlich zu Brennstoff.
Danke, dass ich hier sein darf.
Es ist in der Tat eine Premiere. Brennstoff ist ja immer nur über Spotify und Co. hörbar als Podcast und man sieht mich sowieso nie. Und die Interviewpartner auch nicht. Und jetzt mal live in Farbe. Und da bist du jetzt Premiere, der Erste.
Das geht voll ab.
Ich
spüre den Druck auf meinen Schultern.
Ja, das hoffe ich doch. Die haben auch ein sehr ernstes Thema mitgebracht. Und zwar, we live in a society, not in an economy. Mhm. Jetzt habe ich es aber. Ja. Entschuldigung. Und der Untertitel heißt eigentlich die Verantwortung von Designern in unserer Welt. Tja. Jetzt haben wir deinen Vortrag gehört, du bist passionierter Fahrradfahrer, selber Designer und siehst ja irgendwie letzten Endes auch, wie Städte aufgebaut sind, wie der Touchpoint Stadt auf dich wirkt. Und da ist es ja irgendwie verständlich, dass du da irgendwie so ein bisschen mit Groll drauf guckst. Du bist sehr zurückhaltend, muss ich sagen, deine Art, wie du so redest, hat man das Gefühl, du bist überhaupt nicht sauer, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil wir haben so viel verschlafen in der Mobilität und auch in der Nachhaltigkeit.
Ja.
Komm, lass mal raus.
Nee, das würde nichts mehr passen tatsächlich. Aber Fun Fact, es gab die Zeit, da habe ich beim Fahrradfahren klassische Musik gehört, um mich in der Stadt quasi nicht aufzuregen beim Fahrradfahren. Also ich muss auch dazu sehen, als Designer hat man, glaube ich, die Gabe, dass man beide Seiten auch versteht. Also natürlich verstehe ich den Autofahrer, der auch irgendwie von A nach B kommen möchte, so schnell wie möglich und sich über eine bestimmte Verkehrsführung aufregt oder diese Fahrradfahrer, die auch halt wieder berot fahren und so, was natürlich dann immer gerne liest. So, natürlich haben wir viel verschlafen so. Aber ich glaube, Groll ist da, wäre angebracht tatsächlich. Ich frage immer so ein bisschen, inwiefern kann man so zivilen Ungehorsam auch leben? Aber ich glaube, höflich, genau. Aber ich finde, es geht immer nur mit einem Miteinander tatsächlich. So,
das ist ganz hast du auch vollkommen recht. Das geht auch nur mit Miteinander. Aber ich bin da ein bisschen anders. Ich reg mich dann schon manchmal auf. Mhm. Wenn ich einfach bestimmte Dinge sehe, denke ich mir so, wie kann man nur so ignorant sein? Aber das ist dann meine impulsive Art und Weise. Wir finden uns da schon zueinander jetzt im Gespräch. Wir haben ja ein Vorgespräch geführt und da sah ich ja, wie du so, sagen wir mal, da sitzt und hinter dir erspähte ich so ein Bild. Ja. Ne? Und da stand dann drauf, we live in a society, not in an economy. Und dann kam so der Moment, wo wir sagten, dann nehmen wir das doch mal als Thema für Brennstoff jetzt. Warum hast du das Bild da in der Ecke hängen gehabt? Ist jetzt natürlich ich habe deine Privatsphäre verletzt.
Ganz du, das ist vollkommen in Ordnung. Ich meine, ich entscheide ja selber, was ich über Webcam teile. Ich hätte meinen Hintergrund auch blurren können, zum Beispiel. Mhm. Aber vielleicht ist es auch so ein Triggerpunkt, um genau jemand wie dich zum Nachdenken zu bringen, quasi. Oder andere, die mit mir online sprechen. Warum habe ich dieses Bild? Das hat tatsächlich zwei Gründe. Zum einen ist es ein sehr schönes Bild. Es ist typografisch schön gemacht. Es ist auch handgedruckt mit der alten Presse in Berlin. Wer den Herrn Spiekermann kennt, der weiß, dass der sehr viel Sachen mit so alten Letterpress-Pressen und so macht. So, das ist natürlich der eine Grund. Aber der andere ist, ich finde, häufig sehen wir so das wirtschaftliche Ziel oder das wirtschaftliche Wachstum priorisieren wir höher als das Wohlergehen der Gesellschaft zum Beispiel. Und das kann man, wenn man da so ein bisschen drauf achtet, in ganz, ganz unterschiedlichen Dingen sehen tatsächlich.
Da sprichst du auch wirklich ein ganz, ganz ernsthaftes und sehr wichtiges Thema an. Letzten Endes geht es ja darum, dass wir unsere Welt, wenn wir sie mal betrachten, sehen müssten, Planet Center Design letzten Endes.
Total.
Und wenn wir den Planeten zerstören, wir nun mal jetzt nicht im Weltraum mit Raumanzügen ewig schweben können. Ja, vielleicht eine kurze Zeit, sehr lustig aus, aber irgendwann wäre dann vorbei. Und wir müssten dann schon schauen, wie wir diesen Planeten erhalten. Und danach unsere Services ausrichten und dann danach auch unsere User Experience ausrichten. Das ist ja irgendwie so ein bisschen das, was wir wollen.
Ja.
Ich habe da so ein, also mir fällt da jetzt ein Beispiel ein, das ist ein Beispiel von Gorillas. Kennst du ja Gorillas, ne?
Total.
Ja, wer kennt das nicht? Wer in Berlin von euch wohnt oder dabei, ihr kennt es auf jeden Fall. Und Gorillas ist so eine ein Startup, die versprechen in 10 Minuten liefern wir euer Essen in die Wohnung. Ja, ist erstmal ein tolles Versprechen. Ich habe mich immer gefragt, wer hat das überhaupt gefragt? Also gab es da draußen Nutzer, die gesagt haben, ey, es wäre so geil, wenn ich in 10 Minuten mein Essen zu Hause hätte, weil ich ja wirklich nicht 12 oder 15 oder 20 warten kann. Das ist das eine. Da habe ich mir gedacht, naja gut, aber ist ja ein schönes Geschäftsmodell. Alle hypen es gerade, alle reden toll davon. Dann guckt man sich das mal genauer an. Ja. Da habe ich mir gedacht, da müssten ja jetzt die Kunden wahnsinnig zufrieden mit Gorillas sein, weil wenn die ja so abhypen, dann müsste es ja klappen. Gucke ich dann da rein und stelle fest, wenn man im Netz so rumgoogelt, die Kundenbewertungen sind hundsmiserabel. Ne? Essen, Pappdatsch, Mitarbeiter unhöflich. Sie tauchen gar nicht auf. Also kommt alles Mögliche vor.
Ja.
Und gleichzeitig habe ich dann gedacht, naja gut, wenn die Mitarbeiter irgendwie doof rüberkommen, vielleicht sind die gar nicht so gut drauf.
Ja.
Gehe ich mal auf kununu.com und feststelle fest, die sind echt scheiße drauf. Ne?
Ja.
Also Ein-Sterne-Bewertung war so ein Mainstream da. Und auch übelste Bewertung. Und dann stellt man fest, alles klar, also Mitarbeiter sind unzufrieden, Kunden sind unzufrieden. Jetzt nochmal genau, und die streiken ja jetzt aktuell. Man sieht es ja auf Spiegel Online, Gorillas-Mitarbeiter streiten. Und dann habe ich mich gefragt, und dann wurde der Businessplan, noch eine Sache, da wurde der Businessplan geleakt. Da könnte man sich mal anschauen, was will Gorillas eigentlich in der nächsten Zeit schaffen. Und was sie schaffen wollen ist, die wollen maximal wachsen.
Ja.
Und noch mehr Leute. Und gib ihm. Aber das Versprechen bleibt bestehen. Ja, und dann schaut mich das an, denkt sich so, also ist doch unlogisch.
Ja.
Warum in Gottes Namen will ich für 10 Minuten versprechen, wenn ich es doch überhaupt nicht halten kann, alle unglücklich sind, keiner das Ding abfeiert.
Ja.
Und dann stellt man fest, das ist ja gar nicht für die Kunden gemacht.
Ja.
Das ist ja ein MVP für den Markt. Und eigentlich wollen die gerade den Konkurrenten ärgern, wollen eigentlich Rewe sagen, hey, wir können schneller liefern. Und dann kommt Picknick um die Ecke und sagt, ja, wir können auch schnell liefern und noch schöner. Und jetzt kommt ein neuer irgendwie. Wie hießen die, Flink?
Ja, es gibt ein paar tatsächlich, die jetzt auch so Copycat-mäßig unterwegs sind. Ja,
und die dann auch noch mit 10 Minuten um die Ecke kommen. Und ich stelle mir einfach fest, nee, eigentlich geht es hier um Konkurrenzengebäsche.
Ja.
Um mehr nicht. Es geht aber nicht um die Welt. Es geht nicht um den User. Es geht um keinen.
Richtig.
Und das ist für mich ein Paradebeispiel für ignorantes Verhalten an der Kundenschnittstelle.
Ja.
Und darüber würde ich gerne mit dir mal größer sprechen. Wenn wir das mal so als Beispiel nehmen, welche Erfahrung sammelst du denn mit Unternehmen, die ungefähr genauso in die Richtung agieren, wo du denkst, wer hat danach gefragt, warum tut ihr das? Was sind deine Erfahrungen?
Ja, oder auch nochmal einen Schritt zurückzugehen, was treibt diese Unternehmen, das zu machen? So,
Im
Gorillas Beispiel ist es ja ein super Venture Capital gefundetes Businessmodell. Die haben so viel Geld da reingepumpt, die haben eine riesige Bewertung bekommen, gelten natürlich auch als Unicorn. Aber zu welchen Kosten natürlich? Ne? Wenn man sagt, wie betrifft das die Zivilgesellschaft? So, ne? Ich habe Fälle gelesen aus Berlin, wo zum Beispiel eine ehemalige Bankenfiliale jetzt auf einmal so ein Gorillas Station ist. Und weil die halt in dieser ehemaligen Bankfiliale nicht so viel Platz haben, fahren da permanent LKWs vor, laden Sachen aus, die ganzen Gorilla-Bicycles parken alle vor dem auf dem Gehweg. Und das ist halt schon so eine Kommerzialisierung des öffentlichen Raums. Und wenn ich da halt hingezogen bin vor ein paar Jahren, dachte ich, hey, cool, eine Bankfiliale, alles cool. Aber jetzt sind auf einmal die Gorillas da. Das klingt auch übrigens interessant, die Gorillas sind da. So. Auf einmal ist da voll das Tohuwabohu ausgebrochen. Und das ist natürlich voll die Invasion des öffentlichen Raums natürlich. Und auch dieses Geschäftsmodell, so in Berlin hast du in 10 Minuten Laufdistanz, hast du mit Sicherheit deinen Späti auch. So, und ist die Frage, warum, also wer nutzt das irgendwie und auf wessen Schultern ist das geladen quasi oder auf wessen Schultern liegt das? Ich glaube, wo kommt das her? Das ist so, wir kriegen das so ein bisschen, ich will nicht sagen eingetrichtert, aber es gibt ja zum Beispiel dieses berühmte Zitat von Herrn Zuckerberg, der sagt, hey, move fast and break things. So, ich würde Gorillas auch in eine ähnliche Spalte setzen. Okay, wir bewegen uns einfach schnell und bei denen geht es ja auch nur um, wie können wir schnell so viel Marktvolumen quasi erreichen, um die Konkurrenz auszustechen.
Ja.
So, und klar müssen die schnell sein und da wird halt immer nicht geguckt, welchen Effekt es auf die Gesellschaft hat quasi. Oder auch, jetzt ist nochmal ein neues iPhone rausgekommen, so. Wie viel mehr kann das im Vergleich zum vorigen, so? Hätten wir nicht mit dem davor auch nochmal ein Jahr lang ausleben können? Also ich glaube, wir bekommen das von unserer Umwelt schon so sehr vorgelebt, dass man irgendwie schnellere Produktzyklen braucht, dass man immer schneller, weiter, höher das machen muss. Aber das ist ja natürlich gar nicht so. Aber ich verstehe natürlich auch Firmen, die jetzt sagen, hey, wir springen auf diesen Zug auch auf, anstatt mal einen Schritt zurück zu machen und okay, wie machen wir es richtig quasi. Und die sind leider noch in der Unterzahl, aber es bewegt sich natürlich immer mehr. So wie man zum Beispiel Wenn man an die das Startup der Tomorrow Bank denkt zum Beispiel oder die Einhorn-Kondome, das sind super gute Geschäftsmodelle, die auch nachhaltig funktionieren und die halt einen anderen Ansatz haben, wie sie mit der Gesellschaft umgehen wollen, welchen Mehrwert sie stiften wollen. So, da ist Bewegung drin, aber es muss einfach noch viel mehr passieren.
Ja, die Tomorrow Bank ist in der Tat ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man auch, dass der Gründer wirklich sagt, ich will in soziale Projekte investieren. Ich habe nichts gefunden da draußen. Keine einzige Bank da draußen investiert wirklich 100% nur in soziale Sachen. Ja. Und ich will das nachhaltig und sozial gestalten. Deswegen mache ich das in meiner eigenen Bank auf. Und, und ich habe mir auch die Kununu-Bewertung angeschaut bei Tomorrow One. Und die sind gigantisch gut. Ne? Also ja, bei 4,8, das ist der Hammer. Ja. Und das zeigt ja auch, dass die es ernsthaft leben wollen. Also Mitarbeiterzufriedenheit und Kundenzufriedenheit.
Ja. Ja.
Und jetzt reden wir davon, dass wir wollen eine Verantwortung für die Designer. Das ist ja das auch, was du aussprichst und sagst, ich habe die Verantwortung. Meine Verantwortung ist es, die Welt besser zu machen.
Ja.
Und da frage ich dich jetzt, wie sieht das denn aus? Ich meine, man kann dir jetzt nicht der UX-Day-Gemeinde da draußen sagen, ey Freunde, ihr habt die Verantwortung, wenn ihr es nicht reißt, dann gehen wir alle zugrunde. Das wäre ein bisschen fies. Also eigentlich haben ja andere Leute die Verantwortung, die in Vorständen sitzen, die Politiker etc.
Ja. Ja, es kommt so ein bisschen auf die Frage zurück, wer sitzt tatsächlich im Driver's Seat? So. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Unternehmen oder auch viele Agenturen sagen so, hey, ich würde gerne Dinge anders machen, aber letztendlich muss natürlich jemand meinen Gehaltscheck bezahlen oder der Shareholder Value muss weiterhin nach oben gehen. So, da gibt es tatsächlich so Kräfte, die halt selbst auf dich wirken. Wenn du selbst weißt, okay, ich möchte es gerne anders machen, aber manchmal kommt man da einfach nicht drüber und das verstehe ich total. So, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine gewisse Verantwortung als Designer und zu sagen, okay, ich muss ja manche Dinge nicht machen. So, und als wir im Vorfeld gesprochen haben, habe ich dir so die fiese Frage gestellt, was sind denn die zwei wichtigsten, die wichtigsten Skills, die ein Designer haben sollte? Und ihr könnt ja mal ganz kurz für euch auch selbst überlegen, so, was denkt ihr denn, sind die zwei wichtigsten Skills, die man als Designer heutzutage haben sollte?
Ich wusste es nicht.
Ist überhaupt nicht schlimm. Und also natürlich haben wir heute darüber auch schon viel gehört. Und es geht um Empathie, man muss sich in andere Perspektiven reinversetzen sollen. Aber um nochmal zum Beispiel auf Mike Ontario zurückzukommen, der hat gesagt, die zwei wichtigsten Skills sind, Nein sagen zu können und tatsächlich zu fragen, warum mache ich das denn? So, und ich mache niemanden Vorwurf, so, dass sowas lernt man auch nicht wirklich in aus seiner Kunsthochschule oder je nachdem, wo man studiert hat. So, das ist ein Skill, den lernt man dann im wahren Leben. Aber für mich ist das essentiell zu sagen, okay, warum mache ich denn irgendwas? So, und ich kann nur jedem jede quasi ermutigen zu sagen, hey, bevor ihr das nächste Dark Pattern irgendwie implementiert oder designt, so, sagt einfach, nee, das möchte ich nicht. So, und ich verstehe total, dass das mit Konsequenzen kommt, so möglicherweise. Aber vielleicht könnt ihr ja auch eure Stakeholder umstimmen, zu sagen so, hey, du hast gerade gesagt, Kundenbewertungen oder die Mitarbeiterzufriedenheit ist wesentlich höher, wenn man sagt, hey, ich habe einen positiven Impact, ich habe einen Purpose, anstatt den ganzen Tag irgendwelche Dark Patterns irgendwie zu designen. Das macht auch keinen Spaß. So. Und vielleicht verstehen es dann auch die Stakeholder so mittlerweile, die halt diese Entscheidung auf einer höheren Ebene treffen. Sagen, hey, okay, vielleicht sollen wir doch mal was ändern und uns irgendwie in eine andere Richtung bewegen.
So. Absolut. Und für unser eins klingt das irgendwie so selbstverständlich. Obwohl wir auch in unserer Branche sagen müssen, wir sind ja jetzt im Umfeld der Digitalagenturen zum Teil auch unterwegs. Wir müssen ja für unsere Branche auch sagen, wenn ein Kunde auf uns zukommt und ein Bedürfnis hat, dann müssen wir auch warum fragen und auch mal Nein sagen können. Und wir müssen sagen können, bist du sicher, dass du das tun willst und warum nochmal genau? Das ist ja eine ganz entscheidende Frage und die kann ja auch im Notfall dazu führen, dass der Kunde sagt, dann nicht mit euch, dann gehe ich halt da hinten hin. Ja. Das ist ja auch eine Geschäftsfrage. Das heißt, das jetzt einem UX-Designer aufzubürden, das zu machen, der dann wieder vom Chef einen auf den Deckel bekommt, wie kannst du so Kunden verscheuchen, ist natürlich extrem schwierig. Gleichzeitig stelle ich immer mehr fest, auch die großen Konzerne haben ihre Probleme bei der User Experience. Und da habe ich irgendwas erlebt. Also ich nehme jetzt mal Volkswagen. Ne?
Ja.
Ich konnte letztens erleben, wie man einen Volkswagen Neuwagen übergibt. So. Also wie läuft das nochmal ab? Da steht dieser Neuwagen, da ist ein Blumenstrauß drin. Soweit ist okay. Ja. Und ich denke mir, ja gut, Blumen ist jetzt nicht so mein Ding, aber ist auch egal.
Ja.
Und da war noch was drin. Und ich vielleicht kannst du mir helfen und vielleicht verstehst du es dann.
Ja.
Da war noch eine Ketchupflasche drin. Und die haben gesagt, und da ist noch eine Ketchupflasche. Und ich habe mir nur gedacht, vielleicht liegt es an Gerd Schröder oder so mit seinem komischen Ding.
Dann dachte ich alle auch,
dass es Ketchup ist. Natürlich, ne, aber klar. Ich habe mir gedacht, wie muss denn das Marketinggespräch abgelaufen sein? Ja. Also, die haben sich da hingesetzt und gesagt, ey, das mit dem Ketchup.
Das ist
eine schweinegeile Idee. Lass uns doch unseren Leuten einen schönen Blumenstrauß geben, wenn sie sich so einen richtig tollen Karren kaufen und einen Ketchup reinstellen. Also ich meine, das, wo muss ich die Gespräche im Marketing mal vorgestellt haben, das kann doch nicht wahr sein.
Ja, ja, ja.
Also was glaubst du oder meinst du, das war auch was Lustiges hinten dran und das war kundenfreundlich?
Also tatsächlich würde mich die wirkliche Geschichte dahinter gerne interessieren. Du weißt es gar nicht.
Nein,
ach so, ich dachte, du sagst.
Das ist eine Vermutung mit Gerd Schröder. Ich weiß es wirklich
nicht.
Ich bin noch sprachlos.
Ich frage mich halt auch. Also natürlich passiert das. Und ich glaube, das passiert häufig, wenn man einfach keinen Kontakt zu den wirklichen Endnutzer oder der wirklichen Endnutzerin hat. So, weißt du, wenn das einfach zwischen dem Büro der Marketingabteilung und den Leuten, die draußen wirklich den Volkswagen kaufen, wenn da einfach zu viel Distanz liegt, dann ist es...
Wenn mit Gerhard Schröder spricht, der sich gerade auskotzt, das ist keine Currywurst
mehr. Ja, natürlich. Ne? Ja. Und klar, es ist so, dann kommen solche Entscheidungen zustande. Und ich glaube, im Marketing sieht man sowas viel. Also man sieht ja, ich will jetzt nicht sagen, laufend irgendwelche Shitstorms in den sozialen Medien, aber da passiert natürlich viel. Also wo irgendjemand wieder eine Werbekampagne gemacht hat. Ich glaube, Benetton ist da auch ganz famous für. Sagen, okay, wir machen irgendwie Sachen, die jetzt noch nicht so wirklich ethisch korrekt sind zum Beispiel. Da frage ich mich auch, wie kann das in der heutigen Welt noch passieren? Oder ganz klassisch auch, dass man Diskussionspanels hat, wo man zum Beispiel keine diverse Gruppe einlädt zum Beispiel. Und das passiert ja immer noch. So, oder wenn man sich, ja, über Quote brauchen wir gar nicht sprechen tatsächlich, weil das ist immer noch. Also ich wundere mich nicht, dass da irgendwie solche Dinge immer noch passieren, leider.
Das ist seltsam. Also es ist auf jeden Fall ein komisches Gefühl. Anderes war dann auch ein komisches Gefühl, wenn du dann das WeConnect-App auspackst, dann musst du dich ja connecten mit deinem neuen Volkswagen. Dann musst du dann einen Account machen in der App von WeConnect. Und dann geht man in diesen Wagen rein und da sollte man meinen, man vernetzt sich jetzt mit WeConnect, mit dem Wagen. Aber das ist dann nicht so. Sondern man muss in dem Wagen auch nochmal seine Account-Daten eingeben.
Okay.
Und dann wird aktiv ein Knopf gedrückt und dann bist du reconnected. Also ich habe das Gefühl, da geht's ganz krass immer in Silo-Gedenke hinein. Also das merkst du, das sind jetzt nur Indizien dafür, ja. Wenn man den Volkswagen-Konzern in Summen sieht und das mal in den ganze Ausstrahlung von Volkswagen-Konzern sieht, dann würdest du jetzt auch nicht sagen, die übernehmen jetzt mega Verantwortung dafür, wie sie jetzt zum Beispiel Mobilität vorantreiben.
Das stimmt. Ja.
Beziehungsweise sie wollen schon Mobilität vorantreiben, aber das eben mit ihren Autos.
Ja.
Und dann stellt man wieder fest, also wenn sie wirklich kundenzentriert denken würden, dann würde das mit der App nicht passieren, dass ich mich zwar mal einloggen würde. Und wenn sie wirklich nicht dran wären, dann würden sie auch nicht auf die Idee kommen, ihren Curry-Ketchup da reinzustellen und einen Blumenstrauß.
Ja, klar.
Also, aber wie ist denn das mit deinen Kunden, wenn du mit den Kunden sprichst?
Ja.
Ticken die genauso oder hast du immer Glück?
Ich hatte, glaube ich, Glück in letzter Zeit tatsächlich, was den Kunden angeht. Beziehungsweise war auch viel gegen die Beauftragung schon in diese Richtung, hey, wir beauftragen euch, weil wir wissen, ihr seid eine diversere Gruppe an Menschen zum Beispiel. So, nicht so eine klassische, sorry für diesen blöden Ausdruck, aber da sitzen jetzt nicht nur ein paar deutsche Kartoffeln in dem Büro, sondern das ist wirklich eine breite Selektion an Leuten, die da drin sitzen, die aus, zum Beispiel, wir hatten im Büro in München damals, waren 50 Leute und wir hatten 18 Nationalitäten. So, und allein, wenn man diese Diversität schon vorweisen kann, dann es ist auch nicht mehr ganz so schwer, den Kunden dann zu überzeugen, quasi sagen so, hey, guck mal, da sitzen noch ganz andere Leute links und rechts neben mir, vielleicht müssen wir da nochmal was anpassen, tatsächlich. Und dann sieht man so, wie bei manchen auch dieser Denkprozess dann zum Glück angesetzt hat. So, okay, hey, stimmt, ihr habt ja eigentlich recht. So, da gibt's auch Leute, die sehen anders aus als du und ich, irgendwie, was super gut ist und wichtig ist. Aber das ist ein langsames Prozedere. So. Und natürlich, wenn du so über die Automobilindustrie nachdenkst, so, da sitzen halt nur Ingenieure, so, und wenn der Ingenieur halt Bock auf Pommes hat, dann ist der Weg auch nicht schwer, oder da ist es gar nicht so schwer, dann zu erklären, warum eine Ketchupflasche auf einmal auf deinem Beifahrersitz landet, so. Weißt du, dann sagst du, okay, ja, die Ketchupflasche muss rein. Ah, wenn wir noch ein bisschen Geld haben, ist der Blumenstrauß auch okay, damit die Frau auch was hat, so. Aber die Ketchupflasche muss da rein. So kann ich mir, also könnte ich mir wahrscheinlich ablaufen. Das ist natürlich pure Annahme, so. Ich will jetzt auch keinem dabei auf die Füße treten. Aber ja, da muss noch echt viel passieren. Und ich, wenn man so steht, der Tropfen hüllt den Stein, heißt es das so schön. Ich glaube, wenn man den Kunden immer so ein bisschen wieder so in das Thema heranführt, was wirklich wichtig ist, dass man die Distanz zum Kunden abbaut, eine hohe Diversität hat, dann kommt man auch langsam zu einem guten Ergebnis. Aber das ist ein, da stehen ein paar Windmühlen tatsächlich auch, um nochmal eine andere Metapher dafür zu verwenden.
Ja, in der Tat, das stimmt schon. Und wenn wir jetzt nochmal, du hast ja nochmal ganz groß den Datenschutz angesprochen, den Vortrag eben. Und wir sind jetzt wir müssen jetzt wirklich, wie du gesagt hast, die der Carbon Footprint in Städten ist halt mal immens hoch und wir müssen da echt was schaffen und die Lösung kann es nicht sein. Und da haben wir ja wieder Markus Trapp von heute Morgen, dass man einfach den alten Prozess in den gleichen, nur erneuern anstrahlt. Das heißt einfach Mobilität so ändert, indem man autonome Autos durch die Gegend rasen lässt, in Einzelautos. Sondern man muss jetzt schon dafür sorgen, dass Mobilität großflächiger gedacht wird und die Leute auch vielleicht nochmal mehr in Transportmittel reinkommen, die mehr Volumen fassen können als ein Auto oder ein Fahrrad. Und wie denkst du denn darüber nach? Also wo hast du das Gefühl, haben wir denn da einen Hebel überhaupt ranzukommen? Weil die Konzerne, die Autokonzerne sind ja schon sehr mächtig.
Ja, tatsächlich sind die Autokonzerne sehr mächtig. Ich hoffe aber natürlich, oder ich appelliere immer noch an das persönliche Verhalten. Also irgendwo habe ich mal gelesen, man wählt ja letztendlich aus mit seiner Brieftasche quasi. Ne? Und wenn du, um mal so ein Beispiel aus der Stadt zu nehmen, wenn du weißt, dass dein Radweg sicher ist, oder zum Beispiel, dass du dein Kind mit dem Rad oder mit dem Lastenfahrrad, wo es ja super schöne Konzepte gibt mit E-Motor und allem drum und dran und Überdachung, sodass man sogar trocken hinkommt. Wenn du weißt, ich kann mein Kind sicher zur Schule bringen oder zum Reitunterricht und so und ich nicht Angst haben muss, dass ich überfahren werde, also vielleicht und inklusive noch einer staatlichen Förderung zum Beispiel, vielleicht überlegt sich eine Familie, kein Auto zu kaufen. So, und ich glaube, wenn ganz langsam dieser Prozess auch sagt, hey, es werden in den Städten, wird das Parken hoffentlich irgendwann mal teurer, sodass dann das tatsächlich das Umdenken auch stattfindet und dass dann die Bevölkerung einfach mit quasi der Brieftasche das umstimmt und sagt, nee, ich kaufe mir jetzt kein neues Auto, sondern ich kaufe mir ein Lastenrad zum Beispiel. So, und ich hoffe, dass dann die Macht so ein bisschen gemindert wird.
Natürlich. Also du glaubst, der Hebel kommt von unten nach oben, ein bisschen durch das Fußvolk, das mit der Kreditkarte abstimmt.
Also natürlich muss auch der Hebel aus der staatlichen Richtung kommen. So, wenn wir sprechen über Förderung zum Beispiel für alternative Antriebe, Förderung für den öffentlichen Nahverkehr, es gibt so ein Jahresticket, gibt es so ein paar Ideen. Oder der Ausbau der Infrastruktur für Ladesäulen zum Beispiel ist ja auch ein Ding irgendwie so. Da muss es auch viel geben. Oder Lieblingsthema, Tempolimit auf Autobahnen. Das ist natürlich auch so, don't touch it. Also natürlich muss das von beiden Seiten kommen. So, ne? Der Staat muss eingreifen. Und dafür ist ein Staat ja auch da, gewisse Regularien und Gesetzrichtlinien zu geben, aber auch Förderung für spezifische Dinge, um das zu machen. Und natürlich auch diese Bottom-up Revolution zu sagen, so nee, ich kaufe mir kein Auto, sondern ich schaue, dass ich was anderes mache.
Ja, sehe ich wie du. Und mit den Rahmenbedingungen ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man durch Verbote Innovation fördert. Ich glaube aber, dass man mit sehr guten Anreizen Innovation fördern kann. Und zwar einfach von der anderen Ecke. Jetzt ist der Anreiz heutzutage, ich bin drastische Sprache jetzt, aber wir sind ja unter uns Erwachsene, wenn du ein Dreckschwein bist in dem kapitalistischen System und einfach das machst, was du immer tust, und zwar echten Schweineumsatz, guten Aktienkurs fährst, dann ist es wirklich egal, was du hinten raus tust. Ja? Da wird mal ein bisschen hier Abgabe, damals ein Jahr, komm, hopp, und mal Gerichtsverfahren hier, aber im Resumen machen wir Kohle wie Sau. Ja. Damit gewinnst du heute im System. Ja. Das funktioniert. Ja. Was nicht funktioniert, ist, wenn du versuchst, 100% ökologisch nachhaltig zu sein, dich wirklich daran zu halten, da kriegst du keine Unterstützung im großen Sinne. Dann heißt es nur, ja, selbst schuld, wenn du es machst. Ja. Und wenn sich die Rahmenbedingungen so ändern würden, 180 Grad, dass die Dreckschweine entsprechend bestraft werden und keinen Umsatz mehr machen, weil sie merken, boah, mit dieser ganzen Straflast komme ich überhaupt nicht mehr um. Ja. Und die anderen gefördert werden, weil sie eine saugeile Kununu-Bewertung haben, weil die Mitarbeiter, weil die Kunden sie feiern mit 5 Sternen und so weiter. Ja. Dann glaube ich schon, dass man daraus dann letzten Endes eine Kehrtwende hinkriegen könnte Richtung, und dann kommen wir zur Verantwortung, dass man den Designern, die dann letzten Endes verantwortlich sind, um das zu designen, wenn man denen dann auch den Raum dafür gibt, zu sagen, okay, und jetzt bist du auch mit deinem Mindset gefragt. Ja. Ich glaube nämlich, dein Mindset, das hat es gerade unglaublich schwer im heutigen System,
total, oder? Total, ja, schon. Ich habe es nicht einfach. Nein, Gott, das ist jetzt so ne, ich klage vor dem Niveau so.
Ja, Kindheit.
Aber zum Beispiel, ich erinnere mich größtenteils vegan und mach das mal im bayerischen Umland. So, das ist jetzt nicht so, dass man da überall gute veganen Kuchen bekommt, zum Beispiel so. Und was ich gerade noch dazu sagen wollte, so unsere Rolle als Designer ist auch, viele dieser Entscheidungen basieren natürlich auch auf Convenience. So, wie einfach ist es für mich, von A nach B zu kommen? So, ist es einfacher für mich, den Zug zu nehmen, oder fahre ich doch mit dem Auto quasi? Mhm. Oder mir schnell ein Lastenfahrrad auszuleihen irgendwo, anstatt mir einen Sprinter zu mieten, so zum Beispiel. Obwohl ich eigentlich das von der Größe, ich habe schon Leute Kühlschränke auf Lastenrädern transportieren sehen. So, es geht alles. Das ist alles nur eine Frage der Convenience. Und ich glaube, wenn sich jemand um also mit Convenience so auskennt, dann sind das wir UX-Designer zum Beispiel, die sagen können, hey, wir können gucken, wo sind wirklich die Pain Points, wie müssen wir was gestalten, damit es so einfach und verständlich für den Nutzer und die Nutzerin ist. So, da sehe ich bei uns in unserer Disziplin auch einen ganz großen Hebel tatsächlich.
Der Hebel, ich glaube auch, dieser Hebel, ein gutes Mindset zu haben, auf, ethisch auf der korrekten Seite zu sein und für den Planeten einzustehen, da kann man gar nichts verkehrt machen. Seid bereit für die Revolution, wenn sich das System ein bisschen ändert. Und wir beobachten einfach, wie das passiert. Jetzt haben wir eine neue Regierung, dann schauen wir doch mal, was da passiert.
Oh ja.
Ne? Neue Zeichen sind gesetzt, wir werden sehen, was passiert. Wir brauchen einen gewissen Mix aus guter Freiheit, guter Nachhaltigkeit und auch ein bisschen Konservatismus, ein bisschen Erhaltung schadet uns auch nicht. Und wenn wir da die Mischung am Ende raus haben und natürlich die sozialen Gedanken mit reinbringen, dadurch habe ich jetzt alle Parteien nur abgedeckt, die ganze Mitte. Wenn wir da bleiben und uns da voran bewegen, glaube ich, haben wir vieles Gutes gemacht.
Ja.
Jan, es war sehr inspirierend, mit dir zu sprechen.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Schönes Gespräch.
Auf jeden Fall.
Sehr schönes Gespräch. Und für die Nachhaltigkeit, für dich auch viel Erfolg weiter. Du gehst jetzt die Freelancer-Ecke rein und du bist ja jetzt quasi komplett frei, freier Fall.
Komplett frei,
ja. Nur das Geld hebt dich hoch. Deswegen toi, 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 dass du gut viele Kunden kriegst und sie auch dementsprechend berätst. Weil du bist unabhängig, du kannst tun, was du willst.
Genau,
richtig. Und du kannst dir auch die Kunden aussuchen. Und dann hoffe ich, dass das was wird.
Das hoffe ich auch. Vielen Dank dir, dass ich hier sein durfte. Das war auch sehr inspirierend.
Danke dir.
Danke dir.
Und das war er wieder, der Podcast der Digitalagentur Kühlhaus Brennstoff. Vielen Dank an Jan und Clemens und wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Auf Wiederhören!